Adaba Panjari Hari
Jaya Gopi Jandava Allah
Jaya Gopi Jandava
Yeah. Ich sortiere mich noch mal etwas. Zettel vorbereitet. Soll ich dein Handy woanders hinlegen oder?
Ja, falls
ich das, oder warte, ich mach das. Bin ich ja gar nicht gewohnt und habe sie wahrscheinlich auch gar nicht verdient. Kurze Frage vorab. Es wird wahrscheinlich eine Übersetzung ins Russisch-Ukrainische geben, ne? Wer macht das?
Wir machen die Übersetzung. Aber wer braucht das? Vielleicht braucht niemand das.
English, braucht jemand eine English? Someone needs an English translation. Anyone needs an English translation? There's one trouble.
Kannst du mal die Kommentare?
Ja, 1, 2, 3, 4, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sollen wir vielleicht mein Mikrofon nehmen? Nehmen wir meins, das ist besser.
Ja, das hört sich dann aus. Werde ich, bevor ich mit der Lecture beginne, ich soll euch alle ganz, ganz herzlich von Paran Shriya und Shivatma grüßen. Also, ich hatte sogar, gerne, sehr gerne, ich hatte sogar den Paran Shriya eingeladen, aber er hatte leider keine Zeit. Also ich wollte ihn fragen, ob er vielleicht mitkommt. Letztes Mal hat er mich ja auch eingeladen und wir haben uns die Lecture so geteilt und das wollte ich ihm gerne dieses Mal auch anbieten, aber hat es leider nicht geschafft. Und so soll ich euch auf alle Fälle ganz herzlich von den beiden die Grüße ausrichten. Und von meiner Familie natürlich auch. So, Shyam hatte am gleichen Tag Geburtstag wie Nityananda. Wir hatten jetzt ja mehrere sehr schöne Feiertage in unserer Tradition. Bhaktisiddhanta Saraswati, 150. Erscheinungstag, der ganz großartig in Indien gefeiert wurde. Lord Nityanandas Erscheinungstag. Und Lord Nityananda, ich werde über beide Persönlichkeiten bestimmt heute auch noch ein bisschen ansatzweise sprechen. Und Lord Nityananda ist für uns ja ganz besonders wichtig, weil er ist derjenige, der auf Anweisung Chaitanya Mahaprabhus den heiligen Namen an alle weitergibt. Deshalb ist für uns Nityananda Prabhu sehr wichtig. Das ist ein bisschen schwierig, sonst kann ich hier nämlich gleich nichts lesen. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ich lese heute aus der Bhagavad Gita, aus dem dritten Kapitel, Vers 31. Yeme matam idam nityam anutishtani tanti manava sharavanto nasuyanto mucyanti tipi karmabi. Diejenigen, die ihre Pflichten nach meinen Unterweisungen erfüllen und dieser Lehre mit Glauben folgen, ohne neidisch zu sein, werden von der Fessel fruchtbringender Tätigkeiten befreit. Erläuterung von Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Die Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna sind die Essenz aller vedischen Weisheit und sind daher ohne Ausnahme ewiglich wahr. So wie die Veden ewig sind, so ist auch diese Wahrheit des Krishna-Bewusstseins ewig. Man sollte festes Vertrauen in diese Unterweisung haben, ohne den Herrn zu beneiden. Es gibt viele Philosophen, die Kommentare zur Bhagavad Gita schreiben, aber nicht an Krishna glauben. Sie werden niemals von der Fessel der fruchtbringenden Tätigkeiten befreit werden. Aber ein gewöhnlicher Mensch mit festem Glauben an die Unterweisungen, an die ewigen Unterweisungen des Herrn, wird, selbst wenn er unfähig ist, diesen Unterweisungen zu folgen, von der Fessel des Gesetzes des Karma befreit. Zu Beginn des Krishna-Bewusstseins kann es sein, dass man die Anweisungen des Herrn nicht vollständig ausführt. Aber da man sich diesem Prinzip nicht widersetzt und aufrichtig handelt, ohne Niederlage und Hoffnungslosigkeit zu beachten, wird man mit Sicherheit auf die Ebene des reinen Krishna-Bewusstseins erhoben werden. Nochmal der Vers. Yeme matam idam nityam anutishtanti manavaha sharavantantu shradavanto nashuyanto buchyante tepi karmabi. Diejenigen, die ihre Pflichten nach meinen Unterweisungen erfüllen und dieser Lehre mit Glauben folgen, ohne neidisch zu sein, werden von der Fessel fruchtbringender Tätigkeit befreit. Amma gyana timarandas ya gnanjana shivata ya chachuru nitamina tasma shri guru vimura shri chitamina nubistam stapina nina butali swara vikam kadami untadati swara padantika krishna prasta shrimata sachina prasa Vancha kalpata rubias cha kripas nduve eva cha patitana pavanevi vaishna vegina munamaha. So, die Ankündigung des Themas für heute war, wer bekommt Krishnas Barmherzigkeit? Man kann diesen Titel auch noch etwas erweitern. Wer ist ein echter Devoti Krishnas? Kann man auch fragen. Und über diese beiden Punkte möchte ich gerne heute sprechen. Ich werde auch noch dazu einige weitere Verse aus der Bhagavad Gita später lesen, die in dem Zusammenhang von großer Wichtigkeit sind. Also fangen wir mal an. Wer bekommt Krishnas Barmherzigkeit? In diesem Vers wird gesagt, derjenige, der mit Vertrauen auf diese ewige Wahrheit an diesem Prozess festhält und diesen Prozess ohne Neid folgt, der bekommt Krishnas Barmherzigkeit. Und das Ziel, wird auch hier klar erklärt, ist eins der Ziele, ist die Befreiung von der Fessel fruchtbringender materieller Tätigkeiten. Das heißt, die Befreiung von Karma. Was bedeutet Karma? Wir werden hier weiter Geburten nehmen müssen in dieser materiellen Welt. Viele möchten das, aber Devotis möchten das meistens nicht, weil sie verstehen, dass die Geburt in der materiellen Welt mit sehr viel Leid verbunden ist. Wenn ein Devote sich wünscht, hier Geburt zu nehmen, dann nur, damit er anderen Menschen Krishna-Bewusstsein geben kann. Dazu komme ich später auch noch, weil ich möchte auch kurz über das Guru Tattva bzw. über Guru Kripa sprechen, die Barmherzigkeit des Gurus, die eben total wichtig ist, wenn wir Krishnas Barmherzigkeit erflehen. Dann brauchen wir auch die Barmherzigkeit des Guru. Und wir brauchen die Barmherzigkeit der Vaishnavas. Das ist eben ganz wichtig. In diesem Gesamtzusammenhang ist es wichtig, dass wir verstehen, dass jemand, der die Barmherzigkeit Gottes bekommt, nicht an Äußerlichkeiten gebunden ist. Jemand, der die Barmherzigkeit Gottes bekommt, muss kein Dhoti tragen oder muss kein Tila tragen. Es kann ein Mensch aus jeder Tradition auf der Erde sein. Es können Tiere die Barmherzigkeit Gottes bekommen. Es liegt nicht an uns, das zu bewerten, wer die Barmherzigkeit Gottes bekommt. Auf den Reisen von Chaitanya Mahaprabhu von Bengal nach Jagannath Puri, da folgte ihm immer ein Hund über die ganze Strecke. Und er hat die Barmherzigkeit Chaitanyas bekommen. Wer weiß das schon, wer die Barmherzigkeit bekommt? Deshalb bitte nicht denken, ja, wir sind Gottgeweihte, wir bekommen das natürlich, aber die Kamis bekommen das nicht. Ganz vorsichtig sein, finde ich. Weil Krishna sieht nämlich eins, nämlich die Bemühung der Lebewesen. Er sieht die Bemühung. Dazu werde ich auch nachher noch so ein paar verschiedene kleine Geschichten erzählen, weil es ist eben auch ganz wichtig, eben zu sehen, dass es da verschiedene Abstufungen gibt, wie es hier auch in diesem Vers erklärt wird. Oder in der Erläuterung von Srila Prabhupada, das ist eine meiner Lieblingserläuterungen. Aber ein gewöhnlicher Mensch, sagt Srila Prabhupada hier, mit festem Glauben an diese ewigen Unterweisungen des Herrn wird, selbst wenn er unfähig ist, diesen Unterweisungen vollständig zu folgen, ne, trotzdem von der Fessel der materiellen Elemente befreit werden. Ne, auch wenn wir nicht mal in der Lage sind, diesem Prozess hundertprozentig zu folgen, weil das ist eine sehr hohe Ebene. Wenn wir zum Beispiel die Schriften der Acharyas lesen, ich lese gerade noch unter anderem das Nityananda Charitamrita, die ganzen Gottgeweihten, die mit Nityananda und Chaitanya zusammen waren, auf welchen Ebenen die Krishna-Bewusstsein ausgeführt haben, das ist für mich persönlich unerreichbar. Auf der Ebene bin ich einfach nicht. Deshalb, ich kann das nur unvollständig ausführen. Ich bin einfach kein reiner Gottgeweihter. So. Waldir hat mich gebeten, hier auf dem Vyasasan Platz zu nehmen. Ich mache das gerne einfach aus Respekt vor der Tradition. Aber eigentlich bin ich dafür überhaupt nicht qualifiziert. Hier sitzen Menschen, die wirklich Gott verwirklicht haben. Aber so ist es nun. Jetzt sitze ich halt hier und soll zu euch sprechen. Ne? Also wie gesagt, Krishna sieht die Bemühung des Gottgeweihten. Und wir haben eben diese Erläuterung eben auch gelesen, ohne neidisch zu sein. Neid ist eine der größten Fesseln in dieser Welt. Wir Menschen sind neidisch. Es wird sogar von Srila Prabhupada sehr oft in seinen Vorträgen erwähnt, dass wir ursprünglich neidisch auf Krishna selbst sind. Deshalb sind wir hier. Das ist zwar vielleicht ein unbewusster Prozess, weil wir vielleicht gar nicht so direkt an Krishna denken, oh Krishna, ich bin neidisch auf dich, so wie Shishupal oder andere Dämonen. Aber ursprünglich sind wir neidisch auf Krishna, weil in Krishna alle wunderbaren Eigenschaften zu finden sind. Und die wollen wir eigentlich auch gerne für uns besitzen. Wir wollen letztendlich glücklich sein. Aber wir wollen glücklich ohne Krishna leider manchmal sein, ohne Gott. So. Und deshalb müssen wir Krishna wieder in unser Leben zurückführen. Dann können wir wirklich glücklich sein. Und dann werden wir diesen Neid nach und nach auch loslassen können, weil der ist echt hinderlich. Das kennt jeder. Ich kenne das von mir auch, wie oft manchmal Gedanken da einfach so reinfliegen. Und man denkt, oh nein, bitte Krishna, ich möchte nicht neidisch auf irgendwelche anderen Menschen sein oder auf andere Gottgeweihte am besten noch. Das ist dann noch schlimmer eigentlich fast schon. So, weil Gottgeweihte, die ihr Leben wirklich der Mission Srila Prabhupada und die ihr Leben Krishna widmen, auf die sollte man überhaupt nicht neidisch sein. Ganz im Gegenteil, die sollte man verehren. So, aber trotzdem, der Geist ist da halt sehr stark bei uns gemacht, also zumindest bei mir. Und das ist eine Eigenschaft, die hinderlich ist, um die Barmherzigkeit Krishnas zu bekommen. Ja, so, Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, dass der heilige Name in der nahen Zukunft auf der ganzen Erde und von allen Menschen gechantet werden wird. Das ist das große Geschenk, was wir bekommen. Und das ist eine der großartigen Möglichkeiten, wie wir letztendlich auch die Barmherzigkeit Gottes bekommen können, indem wir lernen, reiner und reiner zu chanten. Mit einer reinen Motivation heißt das. Was heißt rein chanten, das immer nur zu hören? Das ist schwierig, aber mit einer reinen Motivation, indem wir uns vergegenwärtigen, dass das Chanten bedeutet, Krishna, ich möchte dir eine Freude machen. Ich bin dein ewiges Teil, ich möchte dir eine Freude machen. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine Geschichte von einem Devoti, der mit seinem Sohn regelmäßig Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri besucht hat. Ich glaube, Ramachandra Khan, vielleicht ist der Vorname nicht ganz richtig, aber ich glaube, Ramachandra Khan mit seinem Sohn, der hat über mehrere Jahre jedes Jahr Chaitanya Mahaprabhu in Puri aufgesucht und hat immer wieder die gleiche Frage gestellt. Und zwar, wer ist ein echter Devoti? Fragte er im ersten Jahr. Und Chaitanya Mahaprabhu sagte, jemand, der einmal den Namen Krishnas ausspricht, ist ein Devoti. Sind wir alles Devotis? Wir haben alle schon mal den Namen Krishnas ausgesprochen. Haribol. Super. Ne? Also ist ja eine Aussage von Chaitanya Mahaprabhu, die wurde halt eben auch aufgezeichnet so und weitergegeben. Im zweiten Jahr kam Ramachandra Khan mit seinem Sohn wieder und stellte die gleiche Frage wieder an Chaitanya. Und Chaitanya sagte diesmal, jemand, der ununterbrochen chantet, der ist mein Devoti. Okay. Etwas andere Antwort als im letzten Jahr, aber Ramachandra Khan wollte da jetzt nicht in der Diskussion gehen mit Chaitanya Mahaprabhu. Im dritten Jahr kam er wieder mit seinem Sohn und fragte die gleiche Frage wieder. Chaitanya Mahaprabhu, wer ist ein echter Devoti? Und Chaitanya sagte, jemand, der, wenn er chantet, andere zu Devotis macht, das ist ein echter Devoti. So, das ist noch eine ganz andere Ebene. Aber alle drei sind Devotis. So, wir kennen ja in unserer Vaishnava-Tradition die verschiedenen Ebenen, Anfänger, Medium und fortgeschrittene Gottgeweihte. Und so kann man das natürlich auch betrachten, dass jetzt jemand, der einmal chantet, der ist natürlich vielleicht in dem Sinne noch kein reiner Gottgeweihter, aber er hat die Tür des Bhakti schon mal aufgemacht. Und Krishna vergisst das nicht. Deshalb ist das ein Devoti. Weil letztendlich ist jedes Lebewesen ein Devoti. Jedes Lebewesen ist eigentlich von seinem Ursprung her, von seiner Natur als ewige Seele ein Devoti. Nur wir haben das vergessen. Wir sind bedeckt, ne, durch die materielle illusionierende Energie. Cetu Darpana Marjanam, das ist der Spiegel des Bewusstseins, ist mit Staubschichten bedeckt, dass die Seele nicht mehr strahlen kann. Sie ist bedeckt mit Materie, mit unserem materiellen Bewusstsein. Und durch das Chanten ist das wie das the cleaning of the mirror, das Reinigen des Spiegels der Seele. Deshalb chanten wir, damit wir uns selber wieder erkennen können und unsere Beziehung mit Krishna wieder erkennen können. Das ist der Grund, warum wir chanten. Ich finde diese Geschichte von Ramachandra Khan auch sehr ermutigend, so, weil jeder muss wahrscheinlich für sich selbst sehen, wo er im Krishna-Bewusstsein so sich, wo er steht. Gibt es analytische Sachen von Bhaktivinoda Thakur, darüber kann man in einigen Büchern gut nachlesen, aber jeder wird ja so ein bisschen selber sehen, okay, naja, klar, ich mache mir schon grundsätzlich Spaß, Krishna-Bewusstsein auszuführen, auch das Chanten fällt mir jetzt vielleicht nicht schwer oder so, keine Ahnung, das wird ja jeder selbst sich beantworten können, ne? Aber jeder wird bestimmt auch sagen, naja, also wenn ich dann andere Gottgeweihte sehe, da sind natürlich noch Unterschiede. Die anderen sind natürlich oftmals sehr viel fortgeschrittener, die sind sehr viel reiner, deren Bewusstsein ist viel, viel mehr auf Krishna fixiert. Ich habe vorhin erfahren, dass du Yagyas machst. Ich fand das immer so begeisternd, wenn ich die Votis getroffen habe, die in diese Welt so tief eintauchen konnten, mit Bhakti Yagyas auszuführen. Ich konnte das nie. Ich war da nie so, es war nie meine Natur. Aber ich freue mich darüber. Es ist total inspirierend, das zu sehen. Das ist ein ganz wunderbarer Service für Krishna, den man damit ausführen kann. Eben weil als Devoti, du bist ja nicht nur ein Priester, sondern du bist ja ein Devoti. Das ist ja noch viel wichtiger. So, okay, genug davon. Und so, jetzt gehe ich mal zum einen weiteren Punkt. Ne? Wir haben jetzt eben ein bisschen gesprochen, wer bekommt die Barmherzigkeit und wer ist ein echter Devoti. Und wir haben natürlich in unserer Tradition echte Devotis, ganz echte Devotis, nämlich Srila Prabhupada oder eben auch Bhaktisiddhanta, dessen Erscheinungstag eben jetzt vor ein paar Tagen gefeiert wurde, sein 150-jähriger Erscheinungstag ist. Und das sind so die modernen Grundsteine fürs Krishna-Bewusstsein. Chaitanya Mahaprabhu hat den echten Grundstein vor 570 Jahren gelegt oder etwas mehr, 578 Jahren, indem er letztendlich den Vorgang des Chantens der heiligen Namen für dieses Zeitalter wirklich offiziell sozusagen begonnen hat. Das gab es versteckt natürlich schon Advaita Acharya und viele andere haben den Hare Krishna Maha Mantra durchaus auch schon vorher gechantet, aber das war eben noch nicht so öffentlich. Und durch Chaitanya Mahaprabhu wurde es dann in die Öffentlichkeit gegeben, indem er Nityananda und Haridas zu allen Häusern geschickt hat und auch gesagt hat, dass dieser Vorgang irgendwann auf der ganzen Erde verbreitet findet. Und Srila Prabhupada auf Anweisung von Bhaktisiddhanta hat diese Aufgabe übernommen, den heiligen Namen uns allen zu bringen und damit auch ein Verständnis der ewigen Seele und seiner Beziehung zu Krishna, zu Gott. Und interessanterweise ist nur so eine ganz kurze Nebenanekdote. Einige von euch kennen vielleicht noch Atma Tattva Prabhu aus der Schweiz. Ein alter Devoti, ja, wie auch immer, ist ein sehr lieber Devoti, ein guter Freund. Und er hatte mal einen Vortrag gehalten. Er ist so ein bisschen so auch philosophisch und auch esoterisch interessiert und hat einen Vortrag gehalten über Nostradamus. Ich will jetzt gar nicht auf Nostradamus so großartig eingehen. Ich kenne mich da zu wenig mit aus. Aber das war interessant, dass Nostradamus in etwa zur gleichen Zeit wie Chaitanya Mahaprabhu gelebt hat hier in Europa und eine Vision hatte. wo er Srila Prabhupada vorhergesagt hat. Also Admatattva Prabhu hat das sehr genau und erklärt in den Worten, die Nostradamus wohl benutzt hat, um das zu analysieren, und dass er auf einen goldenen Avatar hingewiesen hat, nämlich Gauranga Mahaprabhu, und auf eine Person, die etwa 500 Jahre später erscheinen wird in der östlichen Hemisphäre und in den Westen kommen wird und alle Menschen mit Liebe zu Gott überströmen wird. Das ist so etwa die Formulierung. Also sehr interessant. Da sehen wir, dass jemand wie Nostradamus durchaus auch eine Eingebung von Krishna bekommen hat, darauf hinzuweisen. So hat auch die Barmherzigkeit bekommen. Toll, super. Und bei Bhaktisiddhanta wissen wir auch letztendlich, dass er schon ein Revolutionär war, der zu seiner Zeit moderner war, als viele Menschen das heutzutage sind, finde ich persönlich. So, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass Bhaktisiddhanta, es wurde eine Briefmarke sogar zu seinen Ehren in Indien jetzt hergestellt, so zu seinem 150-jährigen Erscheinen. Und selbst der Prime Minister von Indien ist zu der Inauguration gekommen und hat ihn verehrt. Also das ist eine, es ist nicht irgendeine Persönlichkeit, irgendeiner von vielen Millionen Gurus, die in irgendeinem Dorf sitzen. Nein, Bhaktisiddhanta ist eine der respektiertesten Persönlichkeiten in der modernen indischen Zeit, muss man sich mal vorstellen. Und wir sind genau in dieser Schülernachfolge von Bhaktisiddhanta. Das, was wir von Srila Prabhupada weitergereicht bekommen haben, wurde ihm von Bhaktisiddhanta gegeben und so weiter. Also es ist unglaublich. Also meine Frau hat vor ein paar Tagen so eine schöne E-Mail bekommen von Rukmini aus den USA, wo Rukmini aus dem Harmonist was zitiert hatte, wo Bhaktisiddhanta über das Eheleben gesprochen hat und über die Beziehung von Mann und Frau. Ich will das auch nur als Randgeschichte kurz erwähnen, aber da sieht man, wie modern diese Person vor über 100 Jahren schon war. Und zwar sagte er in etwa, dass kein Mann glauben sollte, seine Frau zu besitzen, und keine Frau sollte glauben, den Mann zu besitzen. Und keiner sollte den anderen missbrauchen oder gebrauchen für seine eigenen in egoistischen Zwecke, sondern man sollte sich gegenseitig in seiner Bhakti fördern und verstehen, mein Ehepartner ist eine Gottgeweihte und eine Dienerin Krishnas. Und der Partner sollte einen, den Mann zum Beispiel genauso dann so sehen. So ist Bhaktisiddhanta da rangegangen. Er hatte erstmal nicht gesagt, wir leben in Indien und der Mann ist über der Frau und die Frau muss nur gehorchen und Befehle empfehlen. Nein, der war ganz modern in dieser Beziehung. Und das ist sehr schön zu sehen. Das ist inspirierend für uns zu sehen, wie wir Krishna-Bewusstsein ganz praktisch in dieser Welt anwenden können. Mit wirklich viel Respekt gegenüber dem anderen Geschlecht zum Beispiel. Und aus diesem Bewusstsein, ich bin besser oder ich bin höher gestellt als jemand anders, mal runterzukommen. Weil gegenüber Krishna sind wir alle Prakriti. Das heißt, wir sind alle die genießende Energie. Wir sind alle dafür da, dass Krishna uns genießen kann und nichts anderes. Frauen genauso wie Männer, Männer genauso wie Frauen. Aus jedem Land, egal woher, jeder Mensch. Keiner ist besser als ein anderer. Und jetzt muss ich meine Notizen, die kann auf dem Boden, die Bhagavad Gita nicht. in diesem Zusammenhang habe ich noch so aus dem 7. Kapitel und aus dem 12. Kapitel so ein paar schöne Verse rausgesucht, die auch verdeutlichen, was Krishna dazu sagt, was ihn gerne oder was er gerne mag an Devoti-Eigenschaften. Na, hier im 7. Kapitel zum Beispiel Vers 14. Na, diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen, sagt er. Und noch weitere Verse, so, Vers 15 ne, und 18. So. Ja, ich lese einfach mal die Verse vor. Das ist einfach als Inspiration für euch, das zu hören, weil das sind Krishnas Worte. Von diesen ist, also von denjenigen, die letztlich Krishna sich versuchen zu ergeben, ist derjenige, der in vollem Wissen gründet und immer in reinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, der Beste. Denn ich bin ihm sehr lieb und er ist mir sehr lieb. All diese Gottgeweihten sind zweifellos edle Seelen. Doch derjenige, der im Wissen über mich gründet, ist mir so lieb wie mein eigenes Selbst. Weil er in meinem transzendentalen Dienst tätig ist, ist es ihm sicher, dass er mich erreicht. Das höchste und vollkommenste Ziel. Ja, das sind Aussagen von Krishna letztendlich, wie wir ihn erreichen. Das ist, ich finde das ganz wichtig, das zu verstehen, dass er nicht Krishna möchte, dass wir ihn erreichen, Und wir müssen halt lernen, uns ihm immer mehr hinzugeben. So, und das geht durch verschiedene Prozesse. Es gibt eben die neuen Prozesse des hingebungsvollen Dienstes, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam und so weiter. Und wie gesagt, aus der Bhagavad Gita lesen, aus dem Srimad Bhagavatam lesen, Gemeinschaft mit Vaishnavas haben, die Feiertage zu Ehren der verschiedenen Inkarnationen Krishnas zu feiern und Krishna zu lobpreisen. Ich werde nachher auch noch ein Vers aus der, also 9,34 und 1865, Manmana Bhava Magbhakto, kennen die meisten ja von euch, wird das ja nochmal genau erwähnt, werde ich auch nachher nochmal kurz weiter vorlesen. Und ich möchte aber auch darauf eingehen, dass es durchaus auch eben Menschen aus anderen spirituellen Traditionen gibt, die ebenfalls die Barmherzigkeit Krishnas bekommen. So, und ich glaube, nur weil wir jetzt als Vaishnavas hier sind, kriegen wir besonders. Vielleicht, das liegt aber immer in Krishnas Hand, wer die Barmherzigkeit bekommt. Und ich habe vor kurzem so eine sehr interessante, einen kleinen Text bekommen über eine katholische Mystikerin des 16. Jahrhunderts, Teresa von Avila, die eine Vision Krishnas hatte. Unglaublich, im 16. Jahrhundert, in Europa geboren, wo hier, also es war bestimmt keine so wunderschöne Zeit, hier in Europa im 16. Jahrhundert zu leben. Das war, da wurde getötet und gemetzelt, es gab böse Krankheiten. Es war nicht so wie in Indien, wo irgendwie noch viele Blumen blühen wenigstens. Und hier, ich lese das mal kurz vor, es ist sehr schön. Ne? Die große katholische Mystikerin des 16. Jahrhunderts, die heilige Teresa von Avila, hatte eine Vision von Shri Krishna im ewigen Vrindavan. Wow. Die heilige Teresa schrieb in ihren Gewissensberichten, sie hat so Berichte, Bücher geschrieben, die hat sie Gewissensberichte, Accounts of Conscience genannt. Und im Kapitel 38, das war aus dem August 1575, sie schreibt: Plötzlich kam mir eine Erinnerung mit einem so großen inneren Licht, dass ich mich in einer anderen Welt zu befinden schien. Und mein Geist fand sich in sich selbst, in einem sehr reizvollen Wald und Obstgarten. So sehr, dass ich mich an das erinnerte, was im Hohelied gesagt wird, Veniat delictus meus in hortum suum. Komm, mein Geliebter, in seinen Garten und iss seine köstlichen Früchte. Es war eine Beziehung mit Krishna, mit Gott, die sie dort sah. Ich sah dort in diesem Elysio, das ist ein köstlicher Ort, wo alle großen Seelen hingehen. Das Elysium kennt man schlecht. Freude schöner Götter, Funkentochter aus Elysium. So, einen schwärzlichen Jüngling mit einer seltsamen Schönheit. Auf seinem Kopf trug er so etwas wie eine Girlande, nicht eine Krone, aus großen Steinen. Und viele Jungfrauen, die dort mit ihm gingen, mit Sträußen in ihren Händen, die alle Gott lobten. Ich tat nichts anderes, als meine Augen zu öffnen, um nicht abgelenkt zu werden. Und es war mir nicht möglich, meine Aufmerksamkeit von ihm abzuwenden. Wow, im 16. Jahrhundert eine Vision Krishnas zu bekommen, ist schon Hare Krishna. Ist schon etwas Besonderes, finde ich. So, weil Krishna-Bewusstsein kannte in der westlichen Welt zu dem Zeitpunkt niemand. Das ging so bis Persien, da gab es natürlich auch schon Kontakt zwischen Persien und Indien, Pakistan. Diese Länder, die waren natürlich früher mal auch von der vedischen Kultur geprägt. Aber hier in Europa ist da nicht allzu viel übrig geblieben. Und was vielleicht so mal irgendwann überliefert wurde vor tausenden von Jahren, ist in Europa verloren gegangen. Das ist systematisch zerstört worden. Deshalb, dass eine solche Persönlichkeit auf einmal diese Eingebung bekommt, zeugt einfach davon, dass Krishnas Barmherzigkeit bedingungslos ist. Die einzige Bedingung ist, dass wir ohne Neid sind, dass wir versuchen, Liebe für Gott zu entwickeln, dass wir einen guten Charakter entwickeln. Das gibt auch, das habe ich auch noch mehr rausgesucht, fand ich auch wunderschön, das Gebet von Franz von Assisi. Das ist so das Friedensgebet, kennt ihr vielleicht auch. Weil Franz von Assisi hat vielleicht, kann ich nicht sagen, ob er eine Vision Krishnas vielleicht mal hatte, aber zumindest hat er in seinem Gebet die richtige Einstellung vermittelt. Und deshalb möchte ich das gerne einfach für euch auch lesen. O mein Herr, mach mich ein Instrument, ich muss es jetzt übersetzen, ein Instrument deines Friedens. Dort, wo Hass ist, lass mich Liebe sehen. Dort, wo Verletzung stattfindet, lass mich Verzeihung sehen. Dort, wo es Zweifel gibt, lass mich Glauben hinbringen. Dort, wo es Verzweiflung gibt, lass mich Hoffnung hinbringen. Dort, wo es Dunkelheit gibt, lass mich Licht hinbringen. Dort, wo Trauer ist, lass mich Freude bringen. O mein höchster Herr, ne, bitte gewähre mir auch, dass ich nicht so sehr danach mich sehne, selbst getröstet zu werden, als andere zu trösten. Dass ich nicht möchte, selbst verstanden zu werden, als andere zu verstehen. Ne, nicht so sehr, dass ich geliebt werde, als andere zu lieben. Ne, weil es erst durch das Geben bekommen wir zurück, sagt Franz von Assisi. Und in dem Verzeihen wird uns verziehen. Und durch unseren Tod werden wir wiedergeboren zu ewigem Leben. Ein schönes Gebet, was genau die Stimmung verkörpert. Wir sollten nicht für uns etwas einfordern, sondern für andere Menschen. Und eher um Verzeihung bitten, als sollten wir um etwas beten. Dann komme ich zum anderen Punkt, der mir auch eben in dieser Lektion noch irgendwie wichtig war. Nämlich die verschiedenen Arten von Gebeten. Ich habe das öfter schon mal auch, glaube ich, in Hamburg auch erwähnt. Es gibt ja so verschiedene Arten von Gebete. Nennt man in Sanskrit ist das die Stavas und die Stotras. Ne, die Stavas sind die Gebete, die wir selber hervorbringen, aus unserem eigenen Bewusstsein. Dass wenn wir uns an Gott wenden, an Krishna wenden, bitte Krishna, mach dies, mach das. Und die Stotras sind Gebete, die wir übernehmen von den großen Heiligen, den Acharyas, ne, und die ganzen schönen Lieder, die wir teilweise singen, von Narottamdas Thakur und so weiter, von Bhaktivinoda Thakur. Und das sind eben dann die Stotras. Das sind Gebete, die auf einer Ebene oftmals geschrieben wurden, die vielleicht nicht unsere persönliche Ebene ist, aber wir versuchen uns in dem Augenblick mit dem Geist derer, die diese Gebete geschrieben haben, zu verbinden, um auch einen kleinen Einblick zu bekommen, was deren Verwirklichungen waren und wie diese Verwirklichungen uns vielleicht auch weiterhelfen können in unserem spirituellen Weg. Parallel sind aber die Stavas. Also es gibt das Stava Mala von Rupa Goswami zum Beispiel, ein sehr schönes Lied, das ist ein Mala, die Kette. Das ist ein Gebet, das hört gar nicht auf, das ist über, was weiß ich, 50 Seiten, wie ein einziges Lied, wo er letztendlich seine Position gegenüber Krishna beschreibt, in einer sehr demütigen Haltung. Zuerst lobpreist er Krishna, ne, dann beschreibt er seine eigene untergeordnete Stellung. Ne, und es wird so in der vedischen Kultur gesagt, dass man bei einem Gebet niemals gleich mit der Tür ins Haus platzen sollte. So sagen das nicht die Veden, aber ich interpretiere das mal so. Sondern man sollte erst versuchen, Gott zu lobpreisen. Und dann seine eigene mangelnde Qualifikation zum Ausdruck bringen und danach erst, wenn man eine Bitte zum Beispiel hat, um etwas bitten. Also das werden wir auch, wenn wir im Srimad Bhagavat haben, die Gebete von Prahlad Maharaj oder von anderen großen Weisen dort lesen, die sind immer ähnlich aufgebaut. Es gibt immer erstmal die Lobpreisung des höchsten Herrn und danach wie gefallen sie selber sind und dann erst wird vielleicht um eine Segnung gebeten, wenn überhaupt. Das ist so ein ganz interessanter Aspekt. Aber ich glaube, dass das Gebet generell ein unheimlich wichtiger Aspekt ist in unserer Beziehung zu Gott. Und wir können durchaus, gerade in unserem gefallenen Kali Yuga, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll und wichtig, besonders um die Barmherzigkeit zu bitten. Und wie gesagt, wir kriegen ganz gewisse Anweisungen, was ganz wichtig ist, damit wir Barmherzigkeit bekommen. Und eine Sache, die mir jetzt auch wieder bei der Lektüre des Nityananda Charitamrita aufgefallen ist, wie oft dort gesagt wird, dass wenn wir ganz besonders die Gottgeweihten schmähen oder die Gottgeweihten beleidigen, dass das unheimlich hinderlich ist, die Barmherzigkeit Gottes zu bekommen, dass sich die Barmherzigkeit zurückzieht in dem Augenblick, wo wir Gottgeweihte beleidigen oder schlecht über sie sprechen vor allem. Denken ist noch was anderes, aber gerade sprechen im Kali-Yuga ist eben, wenn wir das wirklich in Taten und Worte umformulieren, das ist also nicht gut. Das hindert unseren Fortschritt im spirituellen Leben ungemein. Deshalb sollen wir da einerseits ganz vorsichtig sein und auch ganz demütig. Wenn sowas einfach nur in unseren Geist kommt, vielleicht einfach sagen, oh Krishna, bitte entschuldige, ich möchte das nicht. Bitte verzeih mir, nimm bitte diese Gedanken aus meinem Geist heraus, weil das sind Gottgeweihte und die haben es nicht verdient, von mir beleidigt zu werden, sondern das sind Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben und ich kann von diesen Persönlichkeiten lernen. Ich habe mir da so einen Satz heute aufgeschrieben, ne? Sollten immer denken, das sind alles große, ernsthafte Devotis. Ne? Und die sind alle Krishna unheimlich lieb. Ne, und ich hingegen bin eine gefallene, sündhafte Seele, die einfach nur die Barmherzigkeit der Devotis benötigt. Dieser Geisteshaltung werden wir, wie Devotis, immer gut behandeln. Das ist so, ich sage das zu mir selber auch. Das ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und glaube, ich habe das verwirklicht. Ich bin nicht auf dieser Ebene, aber ich weiß, wie wichtig das ist. Ich habe es so oft erlebt, irgendwie, dass das hinderlich ist und dass man sich auch nicht gut fühlt. Manchmal ist man ja mit Devotis vielleicht auch in Verbindung durch Arbeit oder durch andere Beziehungen. Auf einmal fängt man an, einen Konflikt zu haben wegen irgendeinem Thema und dann fängt der Geist an, auf einmal Fehler zu finden. Da muss man schon aufpassen, in dem Augenblick die Bremse ziehen und sagen, nein, Bravo oder Mataji, das sollten wir jetzt an dieser Stelle lieber nicht fortfahren, sonst endet das irgendwo für uns nicht gut. Hm. So, und Krishna sagt ja auch in der Bhagavad Gita, die Neidischen unter den Menschen werde ich immer wieder in den Kreislauf von Geburt und Tod werfen. So, wenn wir diesen Neid auf andere haben, dann können wir nicht weiterkommen. Das ist ganz wichtig. So, und ich wollte jetzt noch den einen Vers auch aus dem 18. Kapitel kurz vorlesen. Ein ähnlicher Vers oder in fast der gleichen Weise gibt es dann noch im 9. Kapitel, Vers 34, wo Krishna sagt, denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrerbietungen dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Ne? Krishna verspricht uns das, wenn wir eine ganz gewisse Haltung haben, dass er uns zurückholen wird in die spirituelle Welt zu sich. Ne? Verehre mich. Und das ist nicht, weil Krishna da sitzt. Die Verehrung ist ein natürlicher Prozess. Das können wir genauso. Wir können einander verehren. Ne? Dass wir einfach wirklich wohlwollend und gut übereinander denken und die guten Eigenschaften in sich. Und in Krishna können wir die allerbesten Eigenschaften sehen, weil alle Eigenschaften zu 100% in Krishna vorhanden sind. Deshalb sollten wir ihn verehren. Er ist verehrenswürdig für uns. Auf einer tieferen spirituellen, verwirklichten Ebene haben wir vielleicht eine andere Beziehung zu ihm. Da werden wir ihn nicht verehren, sondern da werden wir vielleicht mit ihm spielen. Da gibt es ja die verschiedenen Rasas, die sogenannten Dasyaras, Sakaras, ne, und so weiter. Da werden wir vielleicht eine andere Beziehung mit ihm haben, aber sobald wir das noch nicht verwirklicht haben, sollten wir ihn erstmal verehren. Ne? Ja, und bring mir deine Ehrerbietungen da. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Das verspreche ich dir, weil du mein inniger Freund bist, sagt er zu Arjuna speziell. Aber letzten Endes sind wir alle seine Freunde. Und er möchte, dass wir diese Freundschaft wieder beleben. Das ist Krishnas Wunsch. So, der möchte doch gar nichts anderes. Und ich glaube, Krishna macht alles, damit wir letztendlich immer wieder an ihn denken. Das ist auch eben der praktische Anteil im Krishna-Bewusstsein, wie wir das praktisch umsetzen in der Erläuterung. Das ist interessant, das schreibt Prabhupada hier auch nochmal. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Krishna zu denken. Wow, so sollte man sein Leben einrichten, dass man permanent an Krishna denken kann. Es ist bestimmt auch für viele, die jetzt Kinder haben oder eine Arbeit haben, nicht leicht, aber trotzdem können wir natürlich unser Leben so einrichten, dass wir das versuchen, mit Krishna zu verbinden und auch verstehen, unsere Arbeit ist im Grunde genommen ein Teil unseres Dharma. Ich habe jetzt hier einen Beruf, den muss ich ausführen, damit ich zum Beispiel nach den Regeln des Dharma meine Familie ernähren kann und so weiter und so das auch in einen Kontext mit Krishna stellen. Da gibt es ja im 12. Kapitel diese schönen Verse, die ich auch mal kurz hier raus. Achso, war denn hier im 7. Kapitel die? Nee, doch im 12. Kapitel, ganz genau. Doch diejenigen, die mich verehren, die all ihre Tätigkeiten mir weihen, mir ohne Abweichung hingegeben sind, sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und immer über mich meditieren, indem sie ihren Geist fest auf mich richten, O Sohn Pritas, befreie ich sehr schnell aus dem Ozean von Geburt und Tod. Na, wenn wir uns immer an Krishna erinnern, dann wird uns Krishna hier rausholen. So, ne, das ist sein Versprechen. Richte deinen Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige all deine Intelligenz mit mir. So wirst du ohne Zweifel immer in mir leben. Und dann gibt es diese verschiedenen Anweisungen. Wenn du deinem Geist nicht ohne Abweichung folgen, auf mich richten kannst, so befolge die regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yoga und entwickle auf diese Weise den Wunsch zu mir gelangen. Also wenn man das eine noch nicht kann, kann man vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem das ausführen. Krishna gibt hier ganz viele Optionen für uns, wie wir letztendlich immer uns an ihn erinnern können. Und wenn du die Prinzipien des Bhakti-Yoga nicht praktizieren kannst, dann versuche einfach für mich zu arbeiten. Karma-Yoga. Denn indem du für mich arbeitest, kannst du die Stufe der Vollkommenheit erreichen. Und wenn du jedoch nicht imstande bist, in diesem Bewusstsein für mich zu arbeiten, dann versuche allen Früchten deiner Arbeit zu entsagen und im Selbst zu verankert sein. Selbst das ist eine wichtige Stufe, die Krishna auch akzeptiert und den Menschen helfen wird, ihm näher zu kommen. Ja, und das ist letztendlich auch genau wie in dieser Vers, die ich im dritten Kapitel vorhin vorgelesen habe, 31, ne, wo es heißt, ein gewöhnlicher Mensch mit festem Glauben an diese ewigen Unterweisungen des Herrn wird, selbst wenn er unfähig ist, diesen Anweisungen zu folgen, von der Fessel der materiellen Gesetze des Karmas befreit. Selbst wenn wir nicht in der Lage sind, dem All komplett zu folgen, ist trotzdem Krishna so barmherzig, dass er uns zu sich holen möchte und uns helfen wird, wie wir uns entwickeln können, spirituell. Das ist, also diese Barmherzigkeit kriegen wir in dem Sinne permanent. Das ist wirklich die unglaubliche Barmherzigkeit Krishnas. Wir kriegen sie permanent. Wir müssen sie nur anzapfen, glaube ich. So, dass wir verstehen, Krishna macht so viele Sachen in meinem Leben, damit ich mich besser an ihn erinnern kann. Alles, was mir widerfährt, ist im Grunde genommen die Barmherzigkeit. Wir hadern und kämpfen immer mit diesen materiellen Umständen. Wenn ich das hätte, dann und dann. Wir denken immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Aber wenn wir uns an Krishna erinnern, dann sind wir wirklich in diesem sogenannten Hier und Jetzt. Das klingt immer so ein bisschen abgedreht. Aber das ist dann wirklich der Zustand, wo wir eben nicht in Angst an morgen oder in Trauer an gestern denken, sondern wo wir in Freude ans Hier und Jetzt denken. Eben verstehen, das widerfährt mir, weil Krishna mir seine Barmherzigkeit gerade schenkt. So ist nichts anderes. So, ich muss mal schauen, was ich hier denn noch alles so schön aufgeschrieben habe. Genau. Ich habe hier noch zur Guru Kripa, zur Barmherzigkeit des spirituellen Meisters, so ganz kurze Notiz gemacht, dass die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters eben gerade in unserer Tradition auch elementar ist, so, weil der spirituelle Meister eben als Repräsentant Gottes hier auf der Erde wandelt. Und sie sind speziell Personen, die letztendlich in der Nachfolge von Nityananda, Balaram, Nityananda in dieser Welt hier agieren und unter seinem besonderen Schutz stehen. Deshalb ist eben ganz wichtig, dass wir den Gurus auch eben ganz besonders unsere Ehrbietung darbringen und unsere Achtung, unsere Dankbarkeit, weil die Barmherzigkeit des Gurus, die eigentlich immer da ist, die sollten wir aber nicht verspielen, weil da werden Krishna hört besonders irgendwie auf den Guru. Und wenn der Guru sagt, hier, da ist ein Gott geweihter, bitte gib ihm deine Barmherzigkeit, dann gibt Krishna die viel, viel schneller noch. So. Genauso geht's mit Radharani, Radha-Kripa. Die Barmherzigkeit von Srimati Radharani. Es wird an vielen Stellen gesagt in den Schriften, dass Krishna besonders durch die Barmherzigkeit, auf die barmherzig zu den Menschen wird, wenn Radharani auf diese Personen aufmerksam macht. So, deshalb ist es eben auch wichtig, diese Radha Kripa zu erhaschen, indem wir Gebete zu Srimati Radharani sprechen und sie bitten, Krishna auf uns aufmerksam zu machen eventuell. Es mag wie ein egoistischer Wunsch sein, aber ich glaube, das ist ein legitimer Wunsch, wenn wir uns wünschen, spirituell Fortschritt zu machen. Oh, Hare Krishna, jawohl. Hare Krishna, kann ich das sehen. So, deshalb sollten wir auch da keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, sondern Radharani auch um die Barmherzigkeit bitten, damit Krishna auf uns aufmerksam wird. Vrindavan Das Thakur sagt zum Beispiel im Nityananda Charitamrita auch, wenn jemand Chaitanya verehrt, aber nicht Nityananda, dann wird Chaitanya ihn nicht akzeptieren. So, und wenn jemand Nityananda kritisiert, dann wird er auch Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit nie bekommen. So, Nityananda Balaram ist der ursprüngliche spirituelle Meister. Das ist einfach
zumindest so uns in den Schriften wiedergegeben. Und wir können es einfach akzeptieren oder nicht, aber das liegt ja an uns. Und wie gesagt, diese Chaitanya Mahaprabhu hat ja eben auch vor allem gesagt, nicht derjenige ist mein Devoti, der sagt, er sei mein Devoti, sondern derjenige ist mein Devoti, der sagt, er ist der Devoti des Devotis des Devotis. So. Und so versuchen wir alle in dieser Stimmung, die uns Srila Prabhupada ja nun wirklich so schön in den Schriften vermittelt hat, erstmal diese dienende Haltung einzunehmen, dass wir alle Diener sind. Und dass wir am besten den Gottgeweihten erstmal dienen, weil die sind ganz nah bei uns. Krishna ist noch vielleicht sehr abstrakt für die meisten von uns, doch sehr weit weg. Es ist vielleicht eine Projektion ja auch nur für uns, weil wir das noch gar nicht verwirklicht haben. Aber den Gottgeweihten können wir ganz direkt dienen, mit ihnen Freundschaft schließen und so viele Sachen machen, damit wir es endlich dort auf dieser Ebene erstmal beginnen, was bedeutet, ein Diener zu sein. Ja, und dann fließt die Barmherzigkeit. So, Satchinandan Swami hat mal vor, schon ganz lange her, mal eine Geschichte erzählt von einem Devoti aus Puri, der hieß sogar Jagannath Das. Jagannath Das war ein ganz herzlicher Devoti, aber er war immer noch den sexuellen Gelüsten verschworen und konnte das nicht loslassen einfach. Und er war so traurig darüber. Und er in der Nacht vor dem Ratha Yatra Festival in Jagannath Puri hat er eine Dame besucht, um sich mit dieser Dame zu vergnügen. Und so. Und er hat geweint und geweint, weil er letztendlich eigentlich das gar nicht wollte, aber weil er noch nicht diese innere Stärke hatte, dem loszulassen, so musste er seinem Drang einfach folgen. Und das ist nun manchmal in dieser Welt so. Ich glaube, das können viele Menschen nachvollziehen, dass es irgendwie bestimmt nicht das leichteste Thema generell erstmal ist. Und er hat sich aber auch, er war sich dessen bewusst, dass das nicht schön war. Und er hat einfach nur geweint. Und das Ratha Yatra konnte nicht losgehen. Jagannath ist nicht von der Stelle gerückt, weil Jagannath Das nicht da bei dem Ratha Yatra war. Jagannath wollte, dass Jagannath Das zu dem Ratha Yatra kommt. Und die Priester konnten nicht, das ist wirklich passiert, die konnten nicht herausfinden, warum bewegt sich der Wagen nicht. Und die haben da tagelang versucht, den Wagen zu bewegen. Er hat sich nicht bewegt. Bis einem Priester eines Nachts in einem Traum gesagt wurde, Jagannath Das sitzt dort am Strand und weint, weil er sich schlecht fühlt. Bitte holt ihn. Jagannath möchte, dass er kommt. Und dann haben sie ihn gesucht und Jagannath Das gefunden und ihm das gesagt, dass der Priester einen Traum hatte, um ihn zu bitten, zum Ratha Yatra zu kommen, dass Jagannath einfach möchte, dass er da ist. Und dann ging der Wagen erst los. So, dass dadurch sehen wir, dass selbst eine Person, die ein Devoti wirklich ist, ich meine jemand, der in Jagannath Puri geboren wird und Jagannath dort dient, selbst wenn er eben nicht perfekt ist, das ist einfach ein Devoti, das kann man schon so sagen. Ne? Und dass letztendlich, auch wenn er nicht hundertprozentig perfekt und rein war, dass er trotzdem diese Barmherzigkeit bekommen hat. Und das ist ein, finde ich, ein schönes Bild für uns, dass wir letztendlich auch, wo wir, also ich spreche jetzt von mir, ich möchte nicht von euch sprechen, weil ich maß mir nicht an, über andere Menschen zu urteilen, aber über mich kann ich sagen, ich bin auch nicht auf dieser reinen Ebene. Mein Bewusstsein ist manchmal so, oh, ich möchte da nicht reingucken. So, das möchte ich auch keinem zumuten. Ne, aber trotzdem bete ich um die Barmherzigkeit Gottes. Weil es ist nicht leicht, in dieser materiellen Welt immer einen ganz reinen, fokussierten Geist zu haben. Man kann sich bemühen, man kann daran arbeiten. Das sollte man auch tun. Vor allem, wenn wir ein gewisses Wissen bekommen haben, dann haben wir auch natürlich mehr Verantwortung für uns. Aber es ist trotzdem nicht leicht. Wird bestimmt jeder unterschreiben von euch. So, aber die Barmherzigkeit Gottes wird euch nicht verwehrt deshalb, nur weil ihr noch nicht 100% perfekt seid. Man sagt ja auch nicht, du sollst erst duschen, wenn du sauber bist, sondern man duscht, damit man sauber wird. Das heißt, wir machen diesen Prozess, damit unser Bewusstsein gereinigt wird. Und nicht erst, wir fangen mit Krishna-Bewusstsein an, wenn wir auf der höchsten Ebene sind. Und daher sollten wir auch niemals andere Seelen, andere Jivas unterschätzen. Wer weiß schon, wer die Barmherzigkeit Krishnas denn überhaupt bekommt. So, und jetzt zum Schluss, ich weiß nicht, ich glaube, dass ich dann langsam auch aufhören könnte, möchte nur eine nette Geschichte erzählen, vielleicht kennen die einige, die hat mir mal ein Devoti erzählt, die fand ich irgendwie ganz spannend. Ne? Und zwar von einem jungen Mann namens Saka, der in Bombay lebte, so in Mumbai. Und der hatte halt keine Arbeit, hatte halt kein Geld und verbrachte so seinen Tag immer so am Strand und ging schwimmen und baden und schnorrte sich so durchs Leben, dass er ein bisschen überleben konnte. Und eines Tages ist er sehr weit rausgeschwommen und ist fast untergegangen. Und da hat ein anderer junger Mann gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. So, und der Saka ist dann halt im Krankenhaus aufgewacht und wusste erstmal gar nicht, wo er war. Und dann wurde ihm erzählt, dass ihn ein junger Mann gerettet hat, der in den letzten Tagen, auch wo er noch im Unbewusstsein, also da im Koma lag, öfter auch besucht hat. Und Saka wartet dann nur, dass dieser junge Mann dann irgendwann kommt. Und der kam dann auch irgendwann zu ihm. Und Saka fragte, wer bist du? Du bist mein Lebensretter. Wie kann ich dir nur ewiglich danken? Und der andere sagte, wir können einfach Freunde sein. Und er fragte, wie heißt du denn? Und er sagte, Surit. Der andere, der ihn gerettet hat, sein Name war Surit. Und die wurden dann auch wirklich gute Freunde. Und Saka hat Surit völlig vertraut, bei allem. Ne? Und war einfach so dankbar, so einen tollen Freund zu haben, der immer auf seiner Seite war. Und Saka wurde halt älter und irgendwann hat er ein Mädchen kennengelernt, Ambika. Und einige werden vielleicht sogar schon so ein bisschen. Und Ambika und Saka haben sich halt echt gut verstanden und wollten natürlich auch zusammen sein und ihr Leben genießen und Spaß und Freude haben. Und irgendwann ging dann Saka zu Surit und sagte ihm, du, ich habe eine Freundin und ich möchte mit dieser Freundin mein Leben verbringen. Und Saka, Surit fragte, ja, wer ist das denn? Sie heißt Ambika. Surit guckte Saka nur an und sagte, lass deine Finger von dieser Frau, lass es. Und Saka war ganz entsetzt und ängstlich. Mein Freund, sonst unterstützt er mich immer und jetzt unterstützt er mich gar nicht bei dieser wichtigen Entscheidung in meinem Leben. So, und Surit sagte, du musst dich jetzt entscheiden, entweder für mich oder für deine Freundin. So, ansonsten werde ich erst mal gehen. Und Saka dachte, dann geh einfach. Ich will mit meiner Freundin zusammen sein, mit Ambika. Und so geschah es auch. Und Ambika hat dafür gesorgt, dass Saka alle ihre Wünsche erfüllte. Und die Wünsche von Ambika hörten niemals auf. Immer mehr dies und das und noch dies und jenes und immer mehr. Und Saka musste richtig kriminell werden. Und wurde irgendwann verhaftet. Und kam ins Gefängnis. Und Ambika war weg. Und plötzlich kam Surit wieder und sagte, ich kenne den Polizeipräsidenten, ich kann dich hier rausholen. So, aber danach musst du mir versprechen, dass du mir vertraust und bei mir bleibst. Wer kann sich vorstellen, was das für Personen waren? Saka ist die ewige Seele, die sich in der materiellen Welt mit Ambika, der materiellen Durga-Energie, verbunden hat. Und Surit, Suridam, das ist Krishna. Der ewige Freund von uns. Wir haben das einfach nur vergessen. Entschuldigung. Hare Krishna. Habt ihr Fragen oder Kommentare oder bitte?
Jetzt habe ich den Kontext verloren, weil die letzte Frage so ein bisschen, die letzte Anekdote ein bisschen intens war.
Ja.
Aber Krishna sagt ja auch von sich selber, er ist da auch Surit, Suridam Sarvabhutanam, also er ist der Freund eines jeden Lebens.
Richtig.
Genau. Und was ich immer denke, wenn ich es, ist der Bhagavad Gita, ich habe den Vers weg, also Bhuktaram, Yatadatasam, Suridam Sarvabhutanam, Sarvaloka Maheshwaram, da zieht Krishna quasi einige seiner Attribute auf und eins ist jetzt Suridam Sarvabhutanam. Und Prabhupada übersetzt es als Wellwisher oder der deutsche Übersetzung so ein bisschen. Aber ich finde das Wort Suridam, also es kommt ja vom Herzen, also Suridam. Und das ist ja wirklich, Krishna ist der Herzensfreund eines jeden Lebens. Und Wellwisher klingt so ein bisschen distanziert, aber wie halt dieses Suridam,
Ridam, das ist das
vom Herzen, dieses Lesen, das ist halt gibt einem da halt nochmal diese Nähe auch. Mhm. Und das ist dann, genau, du sagtest, Krishna ist der Freund von jedem, sagtest du vorher auch schon mal. Ja. Krishna wäre unser Freund sein. Wir sind, wie du gerade zum Schluss nochmal, wir sind diejenigen, die es vergessen haben. Mhm. Und ja, ich wollte eigentlich, das ist keine Frage, sondern eine,
bitte, ich freue mich, dass du das sagst,
kleine Ergänzung ist. Mhm. Krishna wirklich auch von sich sagt, das ist nicht eine Spekulation und so, ja, Krishna könnte vielleicht unser Freund sein. Er sagt es halt mindestens einmal an diesem Punkt in der Bhagavad Gita. Suridam Sarva Bhutanam, der Freund eines jeden Lebens. Ja. Nicht der, die hier jetzt sitzen, nicht der paar Devotis, die vielleicht mit Tilak und
Dodi. Keine Elite.
Keine Elite, sondern jedes. Also ja, ohne Ausnahme. Hund, Hundesser.
Ja, ganz alle. Genau. Wunderbar.
Das wollte ich da nochmal.
Ja, super. Vielen Dank. Ja,
danke. Vielen Dank für deinen Vortrag.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Danke für die Vortrag. Ganz interessant. Mhm. Vielleicht diese Frage klingt ein bisschen dumm, aber wenn Krishna so warmherzig ist und er wollte, dass wir zu uns kommen, warum hat er den Weg so schwierig gemacht? Warum müssen wir so früh aufstehen und sehr runterchanten, alle Schriften lesen? Warum hat er den Weg nicht ein bisschen einfacher gemacht?
Es ist immer eine Frage, was wir als schwierig und als einfach betrachten. So, für manche Menschen ist es sehr leicht, früh morgens aufzustehen, für andere vielleicht ein bisschen schwieriger, dann chantest du einfach ein bisschen später.
Das ist nur ein Beispiel.
Ja, ist als Beispiel. So, letzten Endes ich habe Kinder und die gehen zur Schule. So, und im Leben gibt es so, also gerade bei Kindern kann man das besonders gut sehen. So, die wollen halt ihre Freiheit immer expandieren. Kinder wollen Freiheit. Das ist einfach so. Und wenn du die nicht bändigst und mal festhältst, dann machen die allen möglichen Krams. Das ist ganz gefährlich sogar irgendwann. Dann laufen die über die Straße, weil sie nicht gucken, dass da Autos kommen, weil sie da hinten einen Spielplatz sehen oder was auch immer. So, deshalb, man muss die manchmal so ein bisschen zurückhalten. Und das braucht eine gesunde Balance. Dass natürlich sie diese Freiheit auch erfahren dürfen in gewissen Bereichen, aber gleichzeitig, um sie auf das Spiel des Lebens vorzubereiten, auch die Disziplin erkennen, die eben wichtig ist, damit eine Sozialität funktionieren kann, damit man selber letztendlich seinen Körper und Geist zusammenhalten kann. Da braucht man eine gewisse Disziplin. Und das ist jetzt vielleicht so deine Interpretation, dass das ein schwieriger Weg ist, aber vielleicht ist er gar nicht so schwierig. Vielleicht ist er ja sogar einfach. Vielleicht muss man einfach darüber anders meditieren. Dass letztendlich das Ziel dahinter ja auch eine gewisse Entsagung von uns fordert, damit wir letztendlich auch eine Erfahrung machen können. Wenn uns alles geschenkt würde, dann würden wir vielleicht das gar nicht mehr erkennen, was das für ein Geschenk ist. Dann wäre es so selbstverständlich, ich kann machen, was ich will. Und wir würden es gar nicht wertschätzen, dass wir selber auch eine Bemühung ausführen müssen. Deshalb, wie gesagt, erscheint es manchmal schwieriger. Es gibt auch Situationen, wo es auch mir schwieriger fällt, weil man eben, der Kopf ist voll mit Arbeit oder muss mich ums Haus kümmern oder so weiter. Das ist natürlich klar, aber letztendlich ist das ja eher unsere persönliche Wertung, ob wir etwas als schwierig oder nicht schwierig sehen. Im Kali Yuga, der Vorgang, der uns gegeben wurde, ist sogar ein sehr einfacher, nämlich das Chanten der heiligen Namen. Und die Barmherzigkeit Schiller Prabhupads war, dass wir nur 16 Runden chanten sollen. In der Gaudiya Vaishnava Tradition wurden 64 Runden bei Schiller Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gechantet. So, das heißt, du bist da 8-9 Stunden nur am Chanten, dann machst du noch deinen Seva und so weiter und hast natürlich auch noch andere Sachen zu tun, dann ist der Tag rum, dann kannst du nicht mal mehr arbeiten, dann kannst du auch nicht groß in Familie, hast du nicht viel Zeit dafür. Das ist schon schwieriger. Und Schiller Prabhupada war so barmherzig, dass wir in dem Sinne nur 16 Runden chanten müssen. Es ist halt immer relativ, wie wir das sehen. Deshalb, fürs Kali-Yuga ist dieser Vorgang des Chantens der heiligen Namen eben der Vorgang, der uns gegeben wurde, um diese Beziehung mit Krishna wieder zu beleben. Und das ist ein, sage ich mal, im Verhältnis sehr einfacher Vorgang. Stell dir vor, die Acharyas würden sagen, du musst dich im Winter in Himalaya in die Ganga stellen oder in die Yamuna an die Quelle stellen und dort meditieren. Und im Sommer machst du Feuer um dich herum und musst nichts anderes machen, als auf einem Bein zu stehen und solche Tapasyas auszuführen. Das wäre nicht mehr möglich in der heutigen Zeit. Das ist schwierig. Deshalb, wir haben in meinen Augen eigentlich einen sehr einfachen Vorgang bekommen erstmal. Das ist so mein Gedanke dazu. Ich möchte nicht deinen Gedanken abwerten, weil ich kann das nachvollziehen. Das ist so, es ist bestimmt nicht immer leicht, Aber trotzdem glaube ich, dass es eben wichtig ist, zu sagen, okay, jetzt bemühe ich mich mit ein bisschen Disziplin. So wie gesagt, ich muss meinen Sohn zum Beispiel dazu bringen, dass er dann ganz gewisse Sachen mal liest oder macht für die Schule. So, das ist meine Verpflichtung als Vater, dass er letztendlich da auch dem, das dann macht. Das heißt, ich kann ihn nicht einfach frei laufen lassen, mach, was du willst und es wird schon klappen. Nee, nee, das klappt meistens bei Kindern nicht, weil die suchen die Freiheit. Die wollen machen, wozu ihr Geist ihnen gerade befiehlt. Deshalb ist da eben auch manchmal eine gewisse Disziplin nötig, ist einfach so. Und ich glaube, das wird auch alle, die Kinder haben, werden das auch bestätigen, dass das sinnvoll ist. Das ist ja nur zum Schutze der Kinder, damit die später mal in dieser Gesellschaft leben können und nicht irgendwo egoistische Psychomanen werden. So. Das ist ja, was würde sonst passieren? Wie viel Narzissmus gibt es heutzutage, weil den Kindern alle Freiheiten geben, nur nicht einschränken. Natürlich, ein paar Freiheiten dürfen Kinder haben, ist jetzt ein Kinder, also, aber nicht unbegrenzt, das geht nicht. Das ist ganz natürlich, das gibt es auch in der Natur nicht. Eine Spezies würde sich zerstören oder die Welt zerstören und ihre eigene Grundlage zerstören, wenn wir so agieren würden. Das ist einfach ungesund. Das ist immer eine Balance. Wir haben den Sympathikus und den Parasympathikus-Nerv im Körper. Anspannung, Entspannung. Nur angespannt zu sein, kriegen wir irgendwann einen Herzinfarkt. Nur entspannt zu sein, kriegen wir irgendwelche anderen Krankheiten, die uns einfach degenerativ zerstören würden. Man braucht beides. Wenn ein Tiger kommt, musst du angespannt sein. Nachts willst du aber in Ruhe schlafen und nicht mit deinem Solarplexus angespannt da liegen. Dann kannst du nicht schlafen. Man braucht beides. Und in einer guten Balance, nicht in den Extremen. So ist mein Gedanke dazu. Ist das okay? Hare Krishna. Dann sind wir zu einem natürlichen Ende gekommen. Oder Vaidyanath Prabhu, hast du vielleicht noch meine Gedanken? Ich hoffe, das war nicht zu schnell eben.
Diese Frage, interessante Frage, habe ich auch noch nicht gehört. Warum macht es Krishna uns so schwer, zu ihm zurückzukommen? Aber es ist eine Frage, im zweiten Kapitel spricht Krishna von Param Drishtva, ne? Ja. Vom höheren Geschmack. Mhm. Das heißt, es wird auch Rupa Goswami spricht darüber. In Upanishamrita, er spricht davon, wenn man krank ist, wenn man Gelbsucht hat, dann schmeckt Kandis Zucker bitter. Es ja. Soll so sein, obwohl Kandis Zucker süß ist. Ne? Also eigentlich ist es ein Vergnügen, Kandis Zucker zu nehmen, aber wenn man krank ist, an Gelbsucht erkrankt ist, dann schmeckt er bitter. Also ist unser Zeit, unser jetziges Bewusstsein, was geprägt ist durch die materiellen Leiden, welches uns, also Krishna-Bewusstsein als Anstrengung empfinden lässt. Ne? Also am Anfang mag es, weil wir in diesem unnatürlichen Zustand schon sehr lange leben, anstrengend scheinen, aber nach kurzer Zeit schon bringt es Spaß.
Ja.
Ne? Dann, wenn man einen höheren Geschmack hat.
Dankeschön, ja super, wunderbar, genau. Das kann ich nur unterschreiben. Alle Devotis, die letztendlich diesen Vorgang auch eine gewisse Zeit folgen, werden auch diese Erfahrung persönlich auch machen, sodass letztendlich der Vorgang irgendwann, man kann ihn nicht mehr aus dem Leben entfernen, es geht einfach nicht. Man möchte diesen Vorgang einfach weiter folgen, weil man letztendlich auch darin die tiefere Sinnhaftigkeit des Lebens entdeckt. Das ist ja auch etwas, das gibt ja den höheren Geschmack zu verstehen, warum die Welt so ist. Die meisten Menschen in dieser Welt, die sind umhergetrieben wie so Blätter im Wind. Die wissen gar nicht, was mit ihnen geschieht und warum die Welt so ist, wie sie ist. Und sind deshalb frustriert oder ängstlich oder aggressiv und werden, also sind einfach nur Opfer der Umstände. Das Krishna-Bewusstsein mit den gesamten Prinzipien des Karma eigentlich, mit Reinkarnation, diesen ganzen Themen, die in der Bhagavad Gita ja auch von Krishna erklärt werden, gibt uns ein Verständnis, was das tiefere Ziel dahinter ist. Und dann kommt der höhere Geschmack. Wenn wir das verstehen, dann ist es auch einfach, diesen anderen Praktiken zu folgen, weil wir verstehen, das hilft mir letztendlich, diese materielle Welt zu durchdringen. Und im Grunde genommen, wie es in dem Vers ja auch heißt, die Barmherzigkeit Krishnas zu bekommen, um der Fessel der fruchtbringenden Tätigkeiten irgendwann zu entsagen, dass wir nicht wieder das Karma zurückbekommen und wieder hier Geburt nehmen müssen. Weil das ist ja das Ziel dahinter.
Chaitanya sagt ja auch im Shikshastakam, Krishna hat es so leicht gemacht.
Ja.
Ne? Genau. Krishna, Rajat, Krishna hat es sehr leicht gemacht. Sehr angenehm. Nur durch das Chanten der heiligen Namen kann man zu ihm zurückkommen. Aber Chaitanya sagt über sich selbst, ich bin so, so unglücklich, so unglückselig, dass ich keine Anziehung zu diesem heiligen Namen verspüre. Ne? Er sagt selbst Chaitanya, ne? Ganz zu schweigen von uns. Also im Grunde ist es sehr leicht und angenehm, aber es liegt an unserem Bewusstsein,
richtig,
jetzigen Bewusstsein, dass es am Anfang ungewohnt ist.
Ja. Aber irgendwann kann man nicht mehr ohne. Es ist wirklich, kann ich dir versprechen. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt vielleicht auch aktiv schon so Krishna-Bewusstsein praktizierst oder chantest, aber ja, irgendwann wird sich das verselbstständigen und du willst gar nicht mehr ohne.
Ja, der Frage lag nicht an mir. Also das war ja nur so, wir reden immer, dass Krishna so barmherzig ist.
Ja.
Trotzdem hat den Weg ein bisschen schwer gemacht. Das war eine generelle Frage.
Okay, okay.
Also, ich liebe so Chanting, ich stehe
ja
auf.
Super, wunderbar.
Ja. Aber so generelle,
ja. Ja. Ich meine, ich höre diese Frage eher in anderen Kontexten öfter schon mal, warum diese Welt, das ist ja die Allerweltsfrage, warum müssen wir hier so leiden? Warum lässt Gott uns hier so leiden? Das ist ja so ein anderer Aspekt der, oder eine ähnliche Frage. Aber es ist ja nicht, dass Gott das hier macht, ich bestrafe euch. Gott bestraft uns gar nicht, das machen wir Menschen schon selber. Wir brauchen gar nicht Gott, der uns bestraft. Wir sind selber letztendlich so dumm, in Anführungsstrichen, dass wir hier so viel Unheil auf dieser Welt machen, anderen Lebewesen so viel Leid zufügen, den ganzen Tieren, die permanent getötet werden, Kriege verursachen, diebisch, einfach gierig, geizig hier durch diese Welt laufen, korrupt. Wir machen uns die Hölle ja auf Erden hier. So, das ist letztendlich, da ist ja nicht Gott für verantwortlich, sondern das machen wir ja oftmals selber. Und deshalb ist auch, was Weidenhardt sagte, unser eigenes Bewusstsein ist letztendlich der Schlüssel, der nötig ist, damit wir die Welt neu verstehen können und neu ausrichten können. Das ist unser Bewusstsein, nichts anderes. Ne? Hare Krishna, vielen Dank. Bitte akzeptiert nochmals meine demütigen Ehrerbietungen und meine Entschuldigung, dass ich am Ende so ein bisschen sentimental wurde. Aber das hat mich berührt. Vajana, dein Telefon liegt hier noch, ne? Vielen Dank, lieber Micha.
Und da ist noch mal ein anderer Zettel,
ja, so viele Zettel, die ich hier immer habe.
Ja, ja, also gut bestanden.
Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell gesprochen habe, aber ich glaube, du bist da sehr gut.